Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei seid. Denn pünktlich zum Frühling ist mein heutiger Gast Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings, bei mir. Thorsten ist seit 27 Jahren, also seit Anfang an, dabei und lässt uns an der Entwicklung von damals bis heute und auch ganz speziell der letzten Jahre teilhaben. Was ihm wichtig ist, welches Motto uns die kommenden Jahre begleitet und was er aus dem heutigen Gespräch mitnimmt, das hört ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du?
1 + 1 = 11.
Okay. Rein visuell macht das für mich Sinn. Mathematisch bin ich zum Glück nicht tief genug drin. Führ das gerne mal aus.
Naja, das ist der Effekt, wenn man sich zusammentut, dass erheblich mehr rauskommt, als wenn zwei Einzelne etwas miteinander tun. Das heißt, der Wirkungseffekt, wenn man gemeinsam agiert, ist einfach erheblich größer, als individuell immer nur auf sich zu schauen.
Und dann sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Gerne, ich freue mich auch.
Also du sagtest zusammen, das ist ja das Motto des diesjährigen Heidelberger Frühlings oder für die Spielzeit 2022-23. Wie seid ihr darauf gekommen? Hängt es damit zusammen? Zusammen auch, weil du dir dieses Jahr die Intendantenposition quasi teilst mit dem Pianisten Igor Levit?
Nicht wirklich. Also das ist, wir haben ja, man muss das ein bisschen anschauen. Also ich teile mir nicht die Intendantenposition, sondern wir teilen uns die künstlerische Leitung, weil der Intendant, das würde der Igor Levit nicht mitmachen wollen, weil dann müsste er sich auch um Marketing und um Finanzen und dergleichen mehr kümmern. Das würde er nicht wollen. Wir machen das Programm zusammen. Er ist co-künstlerischer Leiter und das ergibt sich jetzt schön, dass wir beide das jetzt auch zusammen machen, aber die Idee war eigentlich eine andere. Das ist, das Thema ist entstanden eigentlich in der Corona-Zeit, weil wir ja alle festgestellt haben, wie wichtig Gemeinschaft ist. Das heißt also, viele haben unter Vereinzelung gelitten und es war in dieser Zeit ein wichtiger Impuls zu schauen, dass wir einfach aufeinander achten müssen, dass wir festgestellt haben, wie wichtig es für uns ist, gemeinsam Dinge zu tun, Gemeinschaft zu erleben. Das ist der eine Strang, das war der allererste Impuls. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass wir der Überzeugung sind, dass wir die ganzen Transformationsprobleme, die wir haben, also vom Klima über gesellschaftlichen Umbau und dergleichen mehr, ja nur bewältigen können, wenn wir zusammenstehen.
Kollektives
also wenn es kein Egoismus gibt, sondern gerade zum Beispiel die Klimakrise kann man nur gemeinsam bewältigen. Ja. Und das ist so ein bisschen dahinter. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen dieses Thema zusammen für die nächsten 5 Jahre uns vornehmen. Also die Zeit, in der wir beschlossen haben, das zusammen zu machen, Igor und ich. Aber immer mit Schwerpunkt, mit einzelnen Schwerpunktthemen. Aber das ist so ein zugrunde laufendes Thema, was uns sehr beschäftigt und was ja auch in den nächsten Jahren hochaktuell bleiben wird. Ja,
absolut. Wie habt ihr das übersetzt in das Musikfestival?
Ja, wir haben Einzelthemen gewählt. Wir haben, damit das fürs Publikum ein bisschen nachvollziehbarer wird, zum Beispiel das Thema Transkulturalität mit reingenommen. Also wir haben ganz bestimmte Programme ausgesucht, bei denen Musikerinnen und Musiker dann auch quasi ihre Musik mitbringen. Wir haben uns, und das, damit haben wir jetzt auch eröffnet, mit dem Thema beschäftigt, das ideale Ensemble. Weil da geht es eben darum, das sind lauter solistisch ausgebildete Menschen, die sich dann aber quasi in den Dienst eines großen Ganzen stellen und so weiter. Wir haben Visionäre dabei und Melting Pots und das sind so die 4 Säulen, mit denen wir uns beschäftigen und die uns aber auch in den nächsten 5 Jahren weiter beschäftigen werden.
Und da setzt ihr dann nochmal andere Schwerpunkte um diese Säulen rum oder schaut ihr auch einfach, was verändert sich, was ist der Transformationsprozess innerhalb unseres Festivals vielleicht auch?
Na, der Transformationsprozess innerhalb des Festivals ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist natürlich etwas, was auch eine Rolle spielt. Also wir haben ja 2 Dinge. Wir haben auf der einen Seite die Programmatik, das, was wir erreichen wollen, erreichen wir über Programme. Das heißt, wir müssen ja ein bisschen immer einen Umweg machen, indem wir bestimmte Komponistinnen und Komponisten auswählen, indem wir ganz bestimmte Künstlerinnen und Künstler auswählen, können wir ja Themen setzen und versuchen, ein Publikum auf dieses Thema zu lenken, weil Musik ist immer Musik. Ja. Und niemand setzt sich jetzt hin und denkt, ah, da geht es jetzt um Klimawandel. Genau. Sondern das ist ja, wir müssen es kontextualisieren.
Ja.
Das ist das Programm. Aber wenn du jetzt nach dem Transformationsprozess des Festivals fragst, das spielt natürlich auch eine große Rolle.
Ja.
Also ich habe das Festival vor 27 Jahren mitgegründet, das ist mein 27. Frühling und die Bedingungen waren damals völlig andere,
ja.
Vollkommen anders. Das sind Welten und das ist das, was ich aber immer spannend fand, weil das Reizvolle an so einem Festival ist, dass man eigentlich die Aufgabe hat, sich jedes Jahr neu zu erfinden.
Mhm.
Weil es immer darum geht, zu schauen, was ist eigentlich in der Welt, was für Erfahrungen haben wir gemacht und dann daraus etwas zu machen, das ist das Spannende. Und das, insofern sind wir natürlich auch mitten in diesem Transformationsprozess, weil es andere Themen sind.
Mhm.
Also Themen, die im Augenblick aktuell sind und diskutiert werden, wie kulturelle Aneignung, Rassismus, Diversität, sind Themen gewesen, die damals in dieser Form nicht diskutiert worden, das waren andere Themen.
Ja.
Thema Globalisierung wurde völlig anders betrachtet, als es heute betrachtet wird. Und insofern müssen wir natürlich auch in der Form, in der wir uns organisieren, in der wir arbeiten, wie wir Themen aufgreifen und verarbeiten, uns immer wieder nicht anpassen, sondern versuchen neu zu erfinden, weil das, was wir tun, ja die Aufgabe hat, eigentlich immer ein Stück vorn dran zu sein.
Ja. Wie nimmst du da das Feedback wahr jetzt? Vielleicht hast du schon auch ein Zwischenfazit von diesem Jahr, die Eröffnung war schon, und auch von den letzten Jahren. Kunst ist ja oft was, auch sei es Musik oder darstellende Kunst, was ja sehr mannigfaltig interpretiert werden kann. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich gehe jetzt nicht in ein Konzert und sage, ah ja, klar, da war jetzt hier Globalisierung Thema. Was kriegst du von den Menschen zurück, von den Besucherinnen, von den Besuchern?
Ja, das ist interessant, weil die Menschen kriegen es schon ein Stück weit mit, aber das ist dieses Zusammenspiel von dem, was wir sehr stark machen, die Rahmung zu setzen.
Ja.
Das heißt, ganz wichtig ist, du kannst ein Angebot machen, du kannst Texte schreiben, du kannst so programmieren, dass man vielleicht ein bisschen erkennen kann, was man will.
Mhm.
Und das Eigentliche findet aber ja davor und danach statt, eigentlich eher danach. Deswegen haben wir beim Heidelberger Frühling sehr stark Wert darauf gelegt, dieses Festivalzentrum mit als programmatischen Teil zu haben, dass man danach einfach noch sein Bier oder seinen Wein trinkt, um über das, was man erlebt hat, zu sprechen. Und das ist das Tolle bei einem Festival, dass du 4 oder 5 Wochen Zeit hast und dich permanent wieder siehst. Das heißt, du hast nicht ein Abo-Konzert und siehst dich erst nach 4 Wochen wieder, sondern du bist auseinandergegangen 2 Tage vorher und triffst dich dann wieder und kannst weiter diskutieren.
Mhm.
Und das kriegen wir sehr stark mit. Also ich kriege ein Feedback, dass auch Leute kommen und sagen, was für ein Blödsinn, was soll der Mist?
Ja.
Oder dass Ideen kommen, ganz andere Ideen oder zum Beispiel ganz häufig auch Buchvorschläge. Haben Sie oder hast du den Autor gelesen oder in der Zeitung war gerade das und das. Und das ist ganz reizvoll, dass man schon merkt, dass man da durchaus einen Einfluss haben kann. Und das, was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, ist ja, dass wir in die Stadtteile gehen.
Ja.
Das heißt, wir gehen ja in die Stadt hinein.
Ja.
Das ist so ein bisschen, hängt an dem, wie wir gestartet sind. Ich habe damals sehr stark für uns formuliert, dass wir niederschwellig rangehen wollen.
Mhm.
Das heißt, keine prohibitiven Eintrittsbarrieren. Das Kultur war damals noch erheblich bürgerlicher.
Ja.
Die Soziokultur hat sich, die war schon etabliert, aber das war noch, Hilmar Hoffmann mit Kultur für alle war noch nicht so weit weg, als wir angefangen haben, uns zu gründen. Das heißt, Unser Bestreben war, aus den Kulturtempeln rauszugehen an Orte, wo eigentlich alle die Möglichkeit haben, ohne Eintrittsbarrieren mit reinzugehen. Und das haben wir eigentlich versucht, all die Jahre weiterzumachen und haben es letztes Jahr sehr intensiv betrieben, indem wir mit extrem viel Konzerten auch bei freiem Eintritt in die Stadtteile gegangen sind. Und indem wir jetzt das Ensemble, unser Festival Campus Ensemble, auch in die Stadtteile schicken, haben wir die Chance, da auch wirklich ins Gespräch zu kommen.
Mhm.
Und das müssen wir jetzt mal schauen, wie das läuft. Mhm. Letztes Jahr war es großartig, da kam unglaublich viel Feedback. Das ist aber eher auch eine andere Geschichte. Es geht ja darum, dass wir mit dem, was wir tun, die Stadtidentität, die kulturelle Identität auch ein bisschen mitprägen können.
Ja.
Und insofern müssten wir uns eigentlich nach dem Ende des Festivals nochmal unterhalten, wie es funktioniert hat. Wir sind ja gerade erst eingestiegen.
Ja.
Müssen wir schauen, was draus wird.
Da bin ich definitiv interessiert dran. Und vor allen Dingen auch, wie ihr, was sich sicherlich in den letzten 27 Jahren sehr verändert hat, ist ja das Zielpublikum auch. Ich schätze, es war ja immer ein bisschen eher älter und du möchtest ja sicherlich auch das jüngere Publikum ansprechen oder vielleicht jetzt sogar das ganz junge.
Es ist eine Diskussion, die im Augenblick auch sehr, sehr, sehr stark tobt. Und es ist interessant, wenn man mit jungen Kolleginnen und Kollegen spricht, also bei uns im Team auch, da ist der Fokus sehr auf die Jüngeren gerichtet.
Mhm. Was ist jünger für dich? In welchem Bereich? Ja,
das ist Mitte 20, Mitte bis Ende 20, ja. Anfang 30, das sind so die Jüngsten, ja, bei uns im Team. Ja. Und wir haben natürlich auch Volontärinnen und Praktikantinnen, das ist, da kriegt man schon ein bisschen Feedback, was die Interessen betrifft. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil warum sollen wir Veranstaltungen machen, wo wir Leute auseinander dividieren?
Ja.
Und eigentlich muss es so sein, dass wir Veranstaltungen anbieten und so gestalten, dass alle Lust haben, hinzugehen. Und das ist für mich eine interessante Frage, weil von den Jüngeren eigentlich immer der Blick kommt, wir müssen Veranstaltungen für junge Leute machen. Und ich frage mich dann ein bisschen, warum? Also warum nehmen wir das immer auseinander? Warum spielen wir alt gegen jung aus? Und es ist auch bei der klassischen Musik schon so, dass es ist primär ein Publikum, was ein bisschen älter ist, weil klassische Musik eigentlich mit zunehmendem Alter eine Rolle spielt. Mhm. Und ich habe das auch bei unseren Kindern erlebt. Also unser Sohn, der war mit 16 und Anfang 20 nicht wirklich an klassischer Musik interessiert. Mhm. Mit Mitte 20 sieht das anders aus. Da weitet sich das. Und Das wächst mit dem Alter, weil bestimmte Themen auch anders verarbeitet werden. Insofern lange Antwort auf diese Frage. Ich glaube, unser Job muss es sein, Veranstaltungen so zu machen, dass alle sich ein Stück weit wiederfinden.
Glaubst du, dass vielleicht auch Werbung dafür sich dann unterscheidet? Oder würdest du das auch zusammenhalten? Weil ich finde, du hast recht mit der Veranstaltung an sich. Ich habe mich gefragt, wie ist das aber mit der Ansprache? Weil ich wüsste jetzt ad hoc keinen Weg, wie ich sage, ich erreiche tatsächlich diese Bandbreite an Alter mit den gleichen, also die einen haben vielleicht die Flyer, die anderen wo sind wir bei TikTok, Instagram oder irgendwas? Wie macht ihr das?
Da hast du recht, das ist ein Problem. Mhm. Das ist ein Problem, was wir auch immer wieder diskutieren. Also da müssen wir im Social Media Bereich und bei den Instrumenten noch lernen. Da ist der klassische Bereich noch nicht wirklich gut. Mhm. Also wir sind dran. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, das Problem ist, dass wir bei bestimmten Leuten, die das, was wir haben, was wir anbieten, sind wir nicht im Fokus.
Ja.
Das heißt, es gehört einfach auch erstmal zum guten Ton zu sein, das ist bürgerlich. Mhm. Das betrifft uns nicht. Mhm. Und sie nehmen unser Programmheft gar nicht erst in die Hand. Also wir können quasi im Programm Kopfstand machen und Veranstaltungen anbieten. Wenn ich mir bestimmte Brille aufhabe, nehme ich das Programm nicht mit.
Ja.
Und also das ist das, was du auch beschrieben hast, das ist richtig. Und insofern müssen wir ein bisschen überlegen, wie kommunizieren wir eigentlich? Wie sprechen wir und wie bereiten wir Themen auf? Ich habe jetzt gerade mit Igor Levit auch viel drüber gesprochen, weil der ein ganz gutes Gespür dafür hat. Mhm. Der schafft es ja quasi über seine Social Media Aktivitäten, also auch Leute zu gewinnen, die in allen Altersgruppen sind.
Ja.
Und wir haben jetzt gerade auch diskutiert, wie müssen wir unsere Geschichten eigentlich erzählen, vor- und aufbereiten, dass jemand sagt, naja, der Frühling ist mir viel zu bürgerlich.
Mhm.
Dann doch sagt, ich gehe dahin, weil es sind die Veranstaltungen, was da zu hören ist. Also Eröffnungskonzert war jetzt zum Beispiel das Stück, was wir gehabt haben, Gran Turismo, das ist super. Das ist ein Computerspiel, was da vertont worden ist. Da gibt es schon Sachen, die durchaus spannend sind. Wir müssen Sprache entwickeln und die gibt es aber im klassischen Bereich in der ganzen Branche. Ich glaube noch an ganz, ganz wenig Stellen, die wirklich gelungen sind.
Ich glaube auch, dass es häufig, was ich auch aus dem Theater oft wahrnehme, es ist einfach diese Hürde, man hat oder die junge Generation, so wie ich es wahrgenommen habe, hat oft noch so ein altes Bild davon, denkt, das ist ja was anderes und vielleicht auch ein bisschen Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen. Aber sobald man einmal da war, ist der Zauber irgendwo gebrochen und man merkt, ah ja, okay, das macht was mit mir. Das ist ja ganz anders.
Das ist ja häufig der Punkt, wenn du drin sitzt. Wenn du es einmal geschafft hast, jemanden reinzuholen, ist es ja immer dieser Punkt, dass gesagt wird, oh, gar nicht so schlecht.
Ja.
Doch ganz schön.
Ja.
Doch nicht uninteressant.
Ja.
Oder auch bei den Themen.
Okay. Um vielleicht auch bei unseren Hörenden mal alle mit abzuholen, würde ich von vorne nochmal quasi anfangen. Wie bist du überhaupt vor 27 Jahren quasi Intendant geworden? Weil du hast ja angefangen als Volkswirt und warst Unternehmensberater. Und dann so nach und nach kam das Künstlerische, rein offiziell zumindest.
Also es ist eine lange Geschichte, aber ich mach's mal in einer kurzen
Gerne.
Form. Also zwischen 15 und 22, 24, zwischen 15 und 24 war klassische Musik eigentlich das prägende Thema meines Lebens. Das sind so Zufälle. Man fängt an, Klavier zu spielen und dann kommen die Freunde dazu und dergleichen mehr. Wir waren aber nicht die Nerds, sondern wir sind auch von den anderen, die eben keine klassische Musik gehört haben, sind wir akzeptiert worden und haben alles andere getan, was man auch sonst so tut, wenn man, ich hätte fast gedacht, normal ist, weil es ist ja nicht die Regel in der Schule, dass man sich für klassische Musik interessiert. Ich habe dann angefangen und wollte eigentlich Sänger werden und habe dann aber festgestellt, Stimme ist zu empfindlich, zu heikel und habe dann mit 25 umgesattelt und habe dann noch ein schnelles erst BWL, dann VWL-Studium drangehängt. Kein leichter Schritt, sehr, sehr schmerzhaft. Also ich habe mein Klavier nach Hause zu meinen Eltern geschickt, habe meinen Plattenspieler nicht aufgebaut und die Platten im Karton gelassen und habe mit klassischer Musik erstmal ganz abgeschlossen.
Kompletter Cut?
Ja, das wäre nicht anders gegangen. Okay, ich habe manchen Freunden nicht mal gesagt, dass ich aufhöre und bin einfach verschwunden.
Ja.
Weil ich hätte das sonst nicht gepackt. Also wenn das so lange das Leben prägt und so zentral ist, muss man ganz schön hart durch. Das war eine gute Entscheidung, zumal ich gar nicht so gerne auf der Bühne bin. Insofern ist das, sagte meine Frau, damalige Freundin, immer sagt, das ist eigentlich nicht gut, wenn man nicht gerne auf der Bühne ist und dann diesen Job machen will. Und ich habe wirklich während des VWL-Studiums immer gedacht, verdammt nochmal, du kriegst nie einen Job, du bist viel zu alt, hast einen dicken, fetten Bruch im Lebenslauf. Und bin dann aber durch Zufall in eine Unternehmensberatung gekommen, die sich unter anderem auch auf den Kulturbereich mit spezialisiert hat. Und das war ein großes Glück. Und dann ging dieser Weg und was Heidelberg betrifft und den Heidelberger Frühling habe ich einfach Glück gehabt. Ich bin dann irgendwann von der Beratung in den Kulturbereich gewechselt, also erstmal nach Mainz und bin dann hier in Heidelberg Orchestergeschäftsführer vom Philharmonischen Orchester gewesen. Mhm. Und ich muss gestehen, das Verdienst der Idee steht mir nicht zu.
Mhm.
Das war im Rahmen der 800-Jahr-Feier. Da gab es quasi einen Block, alle Veranstaltungen, die im Frühling stattfanden, gehörten. Das war der Heidelberger Frühling.
Mhm.
Und es gab schon beim damaligen Generalmusikdirektor die Idee, ein Brahmsfest 1997 zu feiern.
Mhm.
Und genau in der Zeit bin ich gekommen. Ich habe 96 hier angefangen und die Organisation des Brahmsfestes war mit den Kolleginnen und Kollegen mein Job und federführend. Und ich wollte damals gar nicht lange in Heidelberg bleiben. Es waren eigentlich nur 3 Jahre geplant, weil wir noch in Frankfurt gelebt haben. Und dann hat er mich gepackt. Das ist eine einmalige Chance. Das ist wie Startup. Also wenn man anfängt, etwas zu gründen und die Chance hat, alles neu zu entwickeln, völlig frei, immer wieder sich neu zu erfinden, das macht ein bisschen süchtig. Und gründen ist schon toll. Das ist spannend. Und witzig ist, dass ich damals wirklich ein paar Papiere gemacht habe und alles, was sukzessive im Laufe der Zeit, seitdem ich da bin, entstanden ist, ist eigentlich schon in den ersten Jahren angelegt gewesen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte.
Mhm.
Zufall also das kann man jetzt noch detaillierter erzählen, aber das ist so ein bisschen die Geschichte im Groben.
Hat die Stadt dich auch gepackt?
Die Stadt hat mich gepackt. Also Heidelberg ist ja nicht einfach. Heidelberg ist langsam.
Mhm.
Gibt ja nicht umsonst diesen Satz, ein Heidel sind 7 Jahre.
Mhm.
Und Heidelberg steht sich manchmal selbst auch ein bisschen im Weg. Er kennt die Chancen nicht richtig. Also wenn ich ganz bösartig bin, sage ich halt auch mal, Heidelberg ist die Stadt der verpassten Chancen.
Mhm.
Es betrifft aber nicht alles.
Mhm.
Also es sind jetzt ganz viele Dinge auch angestoßen worden. Gerade in den letzten Jahren auch ist viel passiert. Aber die Anfangsjahre waren nicht einfach. In den Anfangsjahren sind uns relativ viele Steine in den Weg gelegt worden. Aber die Stadt ist einfach großartig, weil sie für ein Festival unglaublich viele Vorteile liefert.
Ja.
Also sie ist bekannt, sie hat eine große kulturelle Tradition, sie ist unglaublich gut zu erreichen, sie ist ein Anziehungspunkt. Also ich war noch nie in Wanne-Eickel. Aber ich glaube, der Wanne-Eickler-Frühling hätte es schwerer als der Heidelberger Frühling.
Das ist mir gar nicht bekannt.
Vielleicht ganz unrecht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es total schön.
Wir waren
noch
nicht da.
Nee, wir waren noch nicht da. Das ist aber, ich finde den Namen, ich fahre da immer dran vorbei. Ich finde den Namen einfach so klasse. Und deswegen, die Stadt ist so voll mit Geschichten. Mhm. Wenn man in die Vergangenheit geht, aber auch in die Gegenwart. Also die Stadt hat ja zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite gibt es die Universität und alles, was an Kreativität und dergleichen mehr hier rausgeht, auch in der weltweiten Vernetzung. Und auf der anderen Seite hat es dieses Pittoreske, was eigentlich ganz reizvoll ist. Also wir haben hier Tempo und haben auf der anderen Seite aber auch Beschaulichkeit.
Ja. Ja.
Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die nur Tempo brauchen.
Ich würde sagen, auch wenn man denkt, man braucht es, man braucht genauso die andere Seite. Ja. Das ist echt notwendig.
Ja. Also insofern, ich finde die Stadt für uns, für unseren Job ist die Stadt fantastisch.
Ja.
Also ich bin in den Anfangsjahren, habe ich mich immer ein bisschen lautstark vor den Gemeinderat gestellt und gesagt, was hat Salzburg, was Heidelberg nicht hat.
Mhm.
Also Salzburger Festspiele, das ist ja, es wird einem immer gesagt, wenn man sowas anfängt, sagen, nein, das hat doch keine Chance und was soll denn ein Festspiel hier in Heidelberg? Und Salzburg hat auch mal klein angefangen.
Ja.
Es gab nicht immer drei Festspielhäuser in Salzburg. Man braucht einfach Zeit.
Mhm.
Und man braucht einen gewissen Idealismus und Kampfgeist, um das irgendwie durchzustehen. Und wir sind noch längst nicht am Ende. Also das ist noch viel Zeit.
Ich glaube, sonst würdest du das vielleicht auch nicht mehr allzu lang machen, weil wenn du sagst, es ist wie eine Sucht, auch immer wieder was neu zu erfinden, da ist einfach ein unentwegter Fortschritt, eine unentwegte, ich erfinde mich selbst und das Festival und vielleicht damit auch sicherlich ein Teil der Gesellschaft.
Ob wir Gesellschaft wirklich verändert haben? Na, vielleicht ein bisschen. Also das ist etwas, was ich gespiegelt kriege. Dass die Menschen es sehr genießen, diesen Ort zu haben. Wir schaffen ja einen sozialen Raum auf Zeit.
Ja.
Das heißt, wir haben diese Wochen, in denen man sich immer wieder begegnet. Und mir sagte das mal eine Frau, die sagte, ich bin so lange in Heidelberg. Ich komme woanders her, ich bin hier zugezogen, habe geheiratet, habe Kinder gekriegt. Ich bin eigentlich nie ganz heimisch geworden.
Mhm.
Seitdem es den Frühling gibt, weiß ich, ich kann mich ins Auto setzen und aufs Fahrrad schwingen, während der Festivalzeit und einfach in die Stadthalle fahren.
Aha.
Vielleicht kriege ich noch eine Karte und ich treffe irgendwelche Freundinnen oder Freunde.
Ja.
Und man merkt das, da ist so eine Festivalgemeinschaft entstanden. Das ist wie ein ganz großes Hallo.
Ja, Heimatliches.
Das ist Heimat, das schafft Identifikation. Es entstehen Freundschaften. Es sind ganz viele, dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache und von Anfang an dabei bin, weiß ich, wer sich über den Frühling kennengelernt hat.
Mhm.
Und wo Freundschaften entstanden sind, Netzwerke.
Mhm.
Und ich glaube, das prägt die Stadt schon ein bisschen.
Mhm.
Und ich freue mich sehr, dass wir über diese Geschichten in den Stadtteilen jetzt auch nochmal eine andere Klientel ansprechen. Und da kommen nämlich diejenigen, die auch in die Konzerte gehen, die sich die Karten kaufen, zusammen mit ganz anderen Menschen.
Mhm.
Und ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass das so ein Festival, gar nicht nur der Heidelberger Frühling, das betrifft das Theater genauso.
Ja,
also
als
das Theater neu entstanden ist und die Sanierung in Gang gesetzt worden ist, das hat was mit der Stadt gemacht.
Mhm.
Und deswegen, wenn man das jetzt mal ein bisschen allgemeiner fasst, ich glaube schon, dass Kultur für eine Stadtgesellschaft immens wichtig ist. Das ist nicht prohibitiv, das ist nicht ausgrenzend, sondern wenn wir Kultur in einem weiteren Spektrum nehmen, ist es wirklich eine Investition in Stadtgesellschaft. Deswegen ist diese Diskussion manchmal auch mit Subventionen so wahnsinnig ärgerlich. Eigentlich ist das, was wir alle tun, also nicht nur wir, sondern die ganzen Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, sei es die freie Szene, sei es die Clubszene, die in Heidelberg ein bisschen ein schweres Los hat.
Mhm.
Breiter Kulturbegriff ist wahnsinnig wichtig.
Ja.
Und damit verändern wir Gesellschaft, weil wir einfach Angebote machen und Menschen zusammenführen.
Und das Thema zusammen ist da ja einfach auch wirklich sehr gewichtig.
Mhm.
Was würdest du sagen, du hast am Anfang gesagt, oder vorhin gesagt, dass am Anfang, also 97 und die Jahre folgend, dass da schon die wichtigsten Grundsteine gelegt wurden. Was hat sich am prägnantesten seit damals verändert?
Programmatisch ist es eine ganz kontinuierliche Entwicklung gewesen. Am prägnantesten hat sich eigentlich das Publikum verändert. Weil wenn du startest, bist du noch nicht auf dem Schirm von vielen Menschen. Und es gab so einen Kipppunkt. Wir hatten 2006 eine Krise, eine finanzielle Krise, zum 10. Geburtstag passend. Und da sind wir ein bisschen durchs Dorf getrieben worden. Und da hat sich aus diesem Publikum, was bis dahin sich für das Festival interessiert hat, eine unglaubliche Solidarität entwickelt. Und plötzlich danach sind ganz viele Menschen in einer ganz engen Bindung zum Festival da gewesen. Mir wird noch immer unterstellt, dass das damals der beste PR gewesen sei. Und ich habe das bewusst gemacht. Ich habe gesagt, nee, also bestimmt nicht. Das braucht man nicht.
Zu viel Stress.
Das ist echt zu viel Stress. Aber das war ein ganz prägender Einschritt. Und programmatisch ist es, deswegen ist das ein bisschen schwer fassbar. Da müsste ich quasi in die Geschichte gehen, weil das ist ja ein ewiger Lernprozess. Ja. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Du probierst Dinge aus und stellst fest, manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht. Und du stellst auch fest, manches läuft noch nicht, aber du hast den Instinkt oder das Gefühl, das ist trotzdem richtig. Da sind ganz wenig Menschen gewesen, aber so wie die reagiert haben, ist das toll. Und was unsere Arbeit eigentlich vielleicht mit am prägendsten betrifft, ist, dass wir idealtypisch das tun, was Festivals eigentlich tun sollten. Weil Festivals haben ja die Aufgabe, eine Vorbildfunktion zu haben. Sie sollten nicht das tun, was im Repertoirebetrieb ist. Sie sollen einfach anders sein im Angebot, weil es eben diesen zeitlichen Block gibt. Und eigentlich sollen Festivals auch Plattformen für Ideen sein und Neuentwicklung. Ja. Und bei uns ist es so gewesen, Heidelberger Frühling hat ja mehrere Festivals. Also wir haben das Musikfestival, wir haben das Streichquartettfest, das Liedfestival. Und das Streichquartettfest war die erste Ausgründung. Weil das Streichquartettfest war eigentlich ein Teil des Heidelberger Frühling. Und das war ein langer Weg. Wir haben das erste Wochenende war ein ganzes Wochenende mit ganz vielen Konzerten an einem Ort, wo das Publikum auch die ganze Zeit dabei war. Und da waren 50 Leute. Nicht so viel. Aber wir waren uns alle einig, also Publikum und wir vom Team, es war so schön. Es war so berührend und beglückend und intensiv, dass wir eigentlich alle noch hätten 3 Tage weitermachen können. Weil so 2 volle Tage mit Musik, das ist ganz schön anstrengend. Dass ich dann gesagt habe, wir machen das nächstes Jahr wieder. Und jetzt, das hat jetzt gerade im Januar wieder stattgefunden und jetzt sind alle Veranstaltungen ausverkauft.
Ach, Wahnsinn.
Man braucht einfach einen langen Atem. Und das ist prägnant. Das heißt, man nimmt etwas raus. Wir haben dann irgendwann beschlossen, wir nehmen das jetzt aus dem Festival raus, weil es einfach zu viel Kapazitäten auch wegnimmt. Und da ist eine eigene Festivalgemeinde entstanden. Und das nehmen wir raus und haben es in den Januar verlegt. Und das ist toll. Die Leute kommen aus Skandinavien, aus Japan, aus den USA für dieses lange Wochenende angereist. Und ich glaube das immer nicht. Ich frage jedes Mal, sind sie jetzt wirklich nur deswegen da? Ja.
Schön.
Und das betrifft die anderen auch. Und das ist eigentlich dieser... Also eine Idee zu haben, etwas zu entwickeln, dran zu glauben, teilweise auch schmerzhaft zu entscheiden, funktioniert doch nicht. Und wir haben dann 2011 angefangen, aus diesen allerersten Erfahrungen diese Akademien zu gründen und zu sagen, wir gehen jetzt ganz konkret in eine andere Form der Nachwuchsförderung. Aber es gibt ein Papier von mir, von ich glaube 1999, wo das schon mal angedacht worden ist, in einer ganz anderen Form. Aber das ist eben genau dieser Erfahrungsprozess. Also man hat eine Idee und ganz langsam entwickelt sich das.
Das ist ja auch spannend, einfach nochmal zu wiederholen. 1999 und das hat wann habt ihr das umgesetzt?
2011 mit der Liedakademie war der erste Schritt. 13 dann Kammermusikakademie.
Ja, also langer Atem, der sich einfach in dem Prozess nochmal verändert.
Ja, langer Prozess, der sich nochmal genau verändert.
Ja. Also vor allen Dingen finde ich das nochmal spannend einfach, weil ich ja hier auch viel mit Startups und mit Gründer und Gründerinnen spreche, wo was sehr schnell geht. Und aber auch zu sehen, hey, manchmal dauert es eben eine gewisse Zeit, es verändert sich und da brauche ich einen langen Atem. Ja.
Also es ist klar, es ist beides. Bei so einem Festival ist es beides. Und ich glaube, das ist ja auch bei anderen Gründerinnen und Gründern. Tolle ist, du kannst etwas auf den Weg bringen.
Ja.
Und das ist das Schöne. In den Anfangsjahren, die ich manchmal auch sehr vermisse, du hast eine Idee, das ist für eine Graswurzelbewegung, du tust es einfach.
Ja.
Du hast heute eine Idee und sagst, das machen wir jetzt.
Ja.
trauen wir uns, machen wir. Und das ist ja immer dasselbe bei uns, dadurch, dass wir sehr stark Sponsoring finanziert sind. Wir haben ja, bei uns sind nur 25% Subventionen. Mhm. Den Rest müssen wir selbst einspielen. Ist eigentlich immer derselbe Weg gewesen. In den ersten Jahren gab es gar keine öffentlichen Mittel. Mhm. Du hast eine Idee und läufst dann los und guckst, ob jemand in diese Idee investiert. Und dann machst du es. Also das ist der schnelle Teil. Aber für die Unternehmensstrategie, also das, was du daraus machen willst, wo du es hinentwickeln willst, dafür braucht man langen Atem. Also wir hätten es ja auch anders machen können. Wir hätten das, da war die Idee, ein Festival zu machen, man veranstaltet Konzerte. Ja. Jedes Jahr andere, hätte auch funktioniert. Dann wären wir nicht so gewachsen. Und insofern, ich glaube, es braucht wirklich beides. Also das schnelle Umsetzen und das Vertrauen daran, dass es irgendwann auch eine Dimension kriegt, die schon größer ist. Also ich hab gesagt, wenn ich hier aufhöre, werde ich irgendwann ein Buch schreiben mit dem Titel und das geht doch. Weil das ist das, was ich allen, es kommen ja nicht wenig jüngere Leute, die auch fragen, sag mal, wie hast du das damals gemacht? Mhm. Und gesagt, nie den Glauben verlieren. Nie. Mhm. Irgendwie geht es immer. Also das ist manchmal schmerzhaft, man läuft gegen die Wand, aber da muss man gucken, wenn da der Weg versperrt ist, muss ich einen anderen Durchgang suchen. Ja. Und das ist, ich glaube, dieser lange Atem ist dann schon immens wichtig, dass man den Glauben an die eigene Idee auch nicht verliert.
Ja.
Man muss aber auch erkennen können, wenn sie nicht trägt.
Das wäre so ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch so viele Fragen.
Gut.
Bevor ich zu den Investoren komme, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, ihr beginnt ja teilweise schon im Januar auch mit Veranstaltungen und der Heidelberger Frühling ist ja viel mehr als mittlerweile, ich sag einfach mal nur, dieses Festival für diese Zeit im Frühling. Genau. Was zählt da alles dazu?
Ja, das ist eigentlich das Interessante bei der Frage des Gründens auch. Also wir sind gerade in der Phase, wo wir sagen, vom Festival zum Unternehmen.
Mhm.
Also weil wir, oh Gott, wir haben drei Festivals, also das Streichquartettfest im Januar, ja. Das Musikfestival im Frühling, März, April und das Liedfestival im Juni. Dann haben wir das Liedzentrum gegründet. Mhm. Das heißt, geht sehr stark von Heidelberg aus, also von dem Potenzial und dem Material, was die Stadt auch liefert, weil Heidelberg einfach eine Liedstadt ist, mit dem Codex Manesse, Knaben, Wunderhorn und dergleichen mehr. Da haben wir damals das Liedzentrum gegründet. Dazu gehört zum Beispiel die Liedakademie und der Liedwettbewerb.
Mhm.
Wir haben vor einigen Jahren eine Kammermusikreihe übernommen, weil die sonst gestorben wäre. Dann haben wir die Musikkonferenz, also quasi das ist eigentlich das größte Branchentreffen der Musikszene, der klassischen Musikszene. Ja, das ist das, was ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber das sind die großen Bestandteile. Das heißt, es ist mittlerweile ein Jahresthema und mit sehr unterschiedlichen Rubriken. Das heißt einmal die Veranstaltungen, die Akademien.
Ja.
Also quasi die Fortbildung oder die Ausbildung, Künstlerförderung, Künstlerinnenförderung und diesen B2B-Bereich, das heißt also Konferenzen und dergleichen mehr. Und das ist eigentlich alles aus dieser Keimzelle entstanden, die mit dem ersten Jahrgang begonnen hat oder aus diesen Problembereichen oder den Defiziten, die es auch im Umfeld gibt, entstanden. Und das ist die große Freiheit des Gründens, dass man einfach sagen kann, wir machen das jetzt. Mhm. Also die Musikkonferenz ist entstanden, weil ich 2013 auch gesagt habe, verdammt nochmal, eigentlich gibt es keinen echten Treffpunkt und wir haben die Chance, die Musikbranche auch mal quasi mit dem Blick nach Heidelberg zu wenden.
Ja.
Und es gibt ein paar Kollegen, Intendanten, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, verdammte Hacke, warum hatte ich diese Idee nicht? Und das ist schön.
Ja.
Also das ist dieses Unternehmen mit verschiedenen Bestandteilen.
Und dieses Unternehmen braucht oder ihr lebt, korrigier mich, falls es so falsch ausgedrückt wäre, von Investoren.
Wir leben von Investoren. Wir nennen das nicht so, aber letztendlich sind es Investoren.
Mhm. Wie nennt ihr es?
Naja, es sind
Freunde und Förderer.
Ja, es sind Mäzene, es sind Sponsoren. Es ist natürlich steht etwas anderes dahinter, weil wir natürlich nichts ausschütten.
Ja.
Also der Benefit, also der Ertrag sind geglückte Veranstaltungen und ist eine Wirksamkeit, die entsteht. Aber wir sind sehr im Austausch mit Unternehmen. Auf der einen Seite ist das Sponsoring.
Ja.
Ohne das geht es nicht.
Ja.
Wir haben eine sehr ausgeprägte mäzenatische Förderung. Und da ist es wirklich wichtig, quasi Begeisterung, das ist ähnlich wie bei Investoren, Begeisterung für die Sache zu erwecken. Und der größte Investor ist das Publikum. Weil das ist der größte Betrag, der größte Einzelbetrag, der zusammenkommt. Das darf man nicht vergessen. Und das ist für uns ganz wichtig. Wir sprechen in dem Fall auch von Stakeholder-Management, weil das Publikum einfach den größten Teil der Erträge auch mit beisteuert. Also das ist ein Vertrieb.
Wie war das die letzten Jahre mit Corona?
Naja, da haben wir eine Erfahrung gemacht, die eigentlich sehr schön war. Also wir gehörten zu den Festivals, die wirklich am drastischsten betroffen waren, weil wir eine Woche vor Festivalstart am 13. März absagen mussten.
Ja.
Das heißt also, das Festivalzentrum, wir sind in der Schließzeit des Konzertsaals, also der Stadthalle. Wir hatten das Festivalzentrum auf dem Uniplatz gerade aufgebaut, so ein großer Glasbau. Und an dem Tag, an dem die LKWs abgefahren sind, haben wir in der Beiratssitzung beschlossen, das Festival abzusagen. Das ist für uns alle neu gewesen. Man rechnet einfach nicht damit. Und das war großartig. Also unsere Hauptsponsoren hier, das ist der Gründungshauptsponsor, ist ja Heidelberg Zement, heute Heidelberg Materials, MLP, Octa Pharma und SAP, die haben alle gleichermaßen gesagt, hey, wir stehen zu euch, wir ziehen das Geld jetzt nicht ab, es ist schlimm genug, ihr müsst irgendwie durchkommen. Das sind die Firmen gewesen, die Mäzene haben genauso reagiert und es ist wirklich berührend, wenn man sich anschaut, was für Briefe gekommen sind aus dem Publikum, die nämlich auch ihr Kartengeld nicht zurückhaben wollten, sondern wirklich ganz, ganz rührend geschrieben haben, dass sie selbstverständlich ihre Karten dem Frühling spenden und es sei schlimm genug. Und da hat man gemerkt, und das war für mich ganz besonders schön, weil ich in dieser Zeit gemerkt habe, was in dieser Zeit entstanden ist. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen Spiegel für die eigene Arbeit. Das war toll. Im zweiten Jahr war es eigentlich auch noch immer toll. Wir mussten ja zweimal absagen.
Ja.
Und da haben wir nicht mehr gefragt. Also da war völlig klar, wir müssen den Kartenpreis zurückerstatten. Dann gab es aber immer noch welche, die gesagt haben, nein, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Oder es gab auch welche, die gesagt haben, wir kaufen jetzt Karten, wohlwissend, dass es vielleicht nicht stattfindet, aber wir tun das jetzt. Ja. Also das war für uns eigentlich eine unglaubliche Bestätigung. Und wir haben dann ja mit den Hauptsponsoren, Hauptförderern im zweiten Jahr den Vorschlag erarbeitet, zu sagen, sie lassen die Hälfte ihrer Mittel bei uns und man gründet einen Fonds für junge Musikerinnen und Musiker.
Ja.
Also insofern war die Corona-Zeit für uns schrecklich, aber auch eigentlich schon hilfreich.
Ich glaube tatsächlich, dass es so auch beides in der Welt auch war. Vielleicht nicht für alle, also ich möchte nicht generalisieren, aber sie hatte doch zwei Gesichter auch.
Das ist richtig, das ist richtig. Meine Musiker, die betroffen waren, reden da ganz anders. Das ist, das ist der Horror.
Wir haben es ja quasi schon gehört, in welche Bereiche der Spillover-Effekt stattfindet. Aber vielleicht siehst du das auch nochmal anders oder vielleicht hast du zusätzliche Bereiche, die du nochmal siehst, die ich jetzt nicht sehe. Wo würdest du sagen, hast du den Spillover-Effekt im Wirken und in deiner Arbeit?
Das sind verschiedene Bereiche. Das ist auf der einen Seite natürlich in Richtung Publikum, aber es geht auch sehr stark darum, wie sich der Bereich, der Musikbereich künftig auch darstellt. Das heißt, was können wir bewirken? Ich habe ja eben mal gesagt, also die Grundaufgabe von Festivals ist ja eigentlich eine Vorbildfunktion. Und dadurch, dass wir mittlerweile auf der einen Seite die Veranstaltungen haben, aber sehr, sehr starken Blick auch auf die Entwicklung von Formaten legen, ist vermutlich unsere Arbeit gerade in den künftigen Jahren sehr, sehr dadurch geprägt, dass wir versuchen, schon auch eine echte Vorbildfunktion einzunehmen, indem wir die Möglichkeit geben, etwas zu entwickeln, was nach draußen geht, was woanders auch gezeigt wird. Also ich habe eben bei der Nennung auch die Labs vergessen, die wir gemacht haben. Das ist vielleicht auch eine Art von Verdrängung gewesen, weil wir das größte Projekt, was wir jemals beim Frühling durchgeführt haben, war ein Lab-Projekt, Castor und Pollux, mit einem 4D-Soundsystem und die alte Aula, da stand ein großes System drin, war wirklich spannend. Also diese Lab-Produktionen sind etwas, mit denen wir sicherlich in Verbindung mit den Akademien die größte Wirkung auch erzielen können, Veränderungen auch erzielen können. Und Das ist unsere Zukunftsarbeit, weil wir uns jetzt, und ich habe das eben ein bisschen angerissen, neben die Präsentationen bei Veranstaltungen sehr stark darauf konzentrieren, dass wir einen Bereich anlegen, bei dem wir über die konkrete Förderung auch etwas entstehen lassen, was nicht nur bei uns gezeigt wird, sondern was auch weit über Heidelberg hinausgeht. Mhm. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Ein Festival soll wirken.
Ja.
Und soll eigentlich auch, wenn es dann erwachsen ist, und mit 27 ist das Festival jetzt, steht jetzt im Berufsleben, soll etwas entstehen, was nicht nur hier vor Ort in Heidelberg wirkt, sondern Festival sollte eigentlich immer auch weit darüber hinaus einen Effekt erzielen. Und insofern ist das, was wir im Unternehmen tun, als Heidelberger Frühling GmbH, schon darauf ausgerichtet, dass wir auch sehr stark die Kooperation mit anderen ins Zentrum stellen wollen. Das ist auf der einen Seite die Förderung und also das Geben einer Plattform, das Chancen geben, also das Ermöglichen und auch dafür zu sorgen, dass wir über Netzwerkbildung Dinge auch auf die Bühne bringen, woanders. Mhm. Also die berühmte Skalierbarkeit ist aber dann für Künstlerinnen und Künstler auch wichtig, weil die natürlich, wenn sie einmal etwas erdacht haben und entwickelt haben, für sie ist es natürlich viel schöner, wenn sie es weiterentwickeln können und mehrfach auf die Bühne bringen können. Und das ist, also das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten Jahren vielleicht die größte Wirksamkeit erzielen sollte. Und wo der Frühling, wo der Heidelberger Frühling als Unternehmen vielleicht auch singulär ist, weil wir haben uns nie so verstanden, dass wir ein Festival sind, das 5 Wochen lang Veranstaltungen auf die Bühne bringt. Sondern wir haben uns immer begriffen als Kulturinstitution, auch als Unternehmen. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich auch spannend finde. Das, ich hätte mir mein Leben erheblich leichter machen können, sehr, sehr viel bequemer.
Aber das ist ja nicht deine Intention.
Nee, leider irgendwie nicht. Aber das ist, wenn wir von Kultur sprechen, das ist die Überzeugung. Und das ist vielleicht dann wirklich diese Prägung aus den 70ern, Kultur für alle. Ich bin halt ein Kind der 70er, das ist meine Prägung gewesen als Jugendlicher. Der Glaube daran, dass wir irgendwie was tun müssen, dass wir was verändern müssen, dass wir was auf die Beine stellen müssen. Und das ist schon, ich glaube, dass da letztendlich für die Kulturszene, auch durch diejenigen, die mir folgen, also wenn ich mal weg bin, vielleicht auch der größte Benefit entstehen wird. Mhm. Sowohl für Publikum, also wir haben eigentlich 3 Gruppen, Publikum, Branche, quasi Institutionen und die Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, und da sind wir wieder beim Thema zusammen, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass Wettbewerb gestern war und Kooperation das Gebot der Stunde ist. Mhm. Also wir müssen auch vor dem Hintergrund der Herausforderung Klimawandel und dergleichen mehr, müssen wir uns zusammenschließen. Wir müssen wegkommen davon, dass wir sagen, ich will die Pressemeldung haben, ich will die Aufmerksamkeit. Ja. Also unsere Branche ist ja sehr stark durch Aufmerksamkeitsökonomie geprägt. Und so, lange, viele, viele Bilder, viele Schnipsel, Puzzleteile.
Aber wie du auch schon auf eurer Seite auch sagtest, das Individuelle zu einer Gemeinsamkeit und das Wir besteht aus dem Ich und das Ich kann ohne das Wir nicht. Und das ist das, habe ich jetzt den Eindruck, was ihr einfach, eure intrinsische Motivation irgendwo auch, oder?
Ich finde es ganz interessant, was dieses Gespräch, also das ist ja, man hat es ja selten, man nimmt sich selten Zeit und Ruhe, einfach mal ein bisschen über dieses Thema zu sprechen.
Ja.
Und was ich jetzt mitnehme für mich ist eigentlich, dass mir gerade klar wird, dass dieses, was du sagtest, das Wir besteht aus vielen Ichs, dass das eigentlich von der ersten Minute des Heidelberger Frühling die intrinsische Motivation und Überzeugung gewesen ist. Mhm. Das ist bei allem, was entstanden ist, war es eigentlich immer dieses Bild.
Ja.
Das heißt, ich gebe etwas, aber ich gebe etwas, ich entwickle etwas, ich tue etwas, wir tun etwas. Ja. Und es gipfelt aber immer in einem Zusammenschluss. Was eigentlich auch ganz schön ist. Das macht einfach auch Spaß.
Ja.
Also finde ich interessant.
Ist auch ein schönes Weltbild eigentlich. Also ich finde, das lässt sich auf andere Bereiche, vielleicht sogar auf alle, übertragen. Und vielleicht ist es auch so, wie die Menschheit funktioniert.
Es wäre schön und ich glaube, es ist so. Ich nerve im Augenblick immer alle, weil ich jetzt gerade ein Buch gelesen habe vor dem Festival, weil das kam witzigerweise mit unserem Motto zusammen von Ulrich Schnabel, Zeitredakteur. Der Klappentext könnte auch bei uns im Programmbuch stehen. Und der steigt mit dem Bild ein, was mir wahnsinnig gefällt und das, was ich im Augenblick gerne bemühe und manche Leute in meinem Umfeld können es nicht mehr hören. Aber das ist so tröstlich und steht eigentlich dafür. Weißt du, wie Mammutbäume so groß werden und quasi Wind und Wetter standhalten?
Ich weiß es nicht, ob es bei Mammutbäumen so ist. Ich weiß nur, dass die unterirdisch irgendwie die Bäume auch Netzwerke bilden.
Genau, weil du bist gut.
Das ist ein ganz tolles Buch über Bäume und die Welt der Bäume. Sehr spannend, da können wir Menschen so viel lernen.
Und das finde ich wahnsinnig schön. Das heißt, die sind groß, die sind ja wirklich ausgesetzt und es sind Flachwurzler. Mammutbäume gehen Meter tief weiter und gehen dann wirklich genau das, was du beschrieben hast. Sie vernetzen sich und stützen sich als System gegenseitig. Und es ist interessant, wenn man so ein bisschen in die Literatur geht, gibt ja ein paar Autoren, die sich jetzt dieses Themas annehmen. Mhm. Und man spricht immer vom Homo economicus und der nutzenorientierte, egoistische, nutzenmaximierende Mensch. Das ist nur eine Annahme der Volkswirtschaft. Dennoch hat es aber das neoklassische Paradigma geprägt.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Menschenbild, was so nicht stimmt. Es gibt ja Studien, es gibt einen Forscher, der fragt seinen Studierenden in Vorlesungen immer, was glaubt ihr, wenn eine kritische Situation in einem Flugzeug da ist, notgelandet?
Ja.
Sind die Leute egoistisch und versuchen als allererste rauszukommen? Oder helfen sich gegenseitig? Die Studierenden sagen immer alle egoistisch. Ist aber umgekehrt.
Aha.
Es ist umgekehrt. Also es gibt Studien, die zeigen, dass in Krisensituationen, auch wenn sie ganz dramatisch enden, ganz häufig der Impuls da ist, zu helfen.
Ja.
Und dafür zu sorgen, also sich zu stützen, gegenseitig aus einer Krisensituation rauszukommen. Es gibt immer die Idioten.
Klar.
Gibt es. Aber, und das ist, finde ich, ganz tröstlich.
Ist ein spannendes Beispiel, weil mir in letzter Zeit ganz häufig dieses Beispiel begegnet. Im Flugzeug ziehst du auch zuerst dir die Sauerstoffmaske auf und dann deinem Nächsten. Weil wenn du nicht fähig bist zu helfen, kannst du deinem Nächsten auch nicht mehr helfen. Und klar, alles hat wieder seine Perspektive, aber vielleicht auch die zu sehen, selbst wenn ich mir die Sauerstoffmaske zuerst aufsetze, habe ich die Möglichkeit, für dich was zu tun. Aber ich muss auch vielleicht in erster Linie einfach mal nach mir schauen.
Und das ist aber etwas, was im Augenblick ein bisschen, das ist ein eigenes Thema. Das wäre ein eigener Podcast. Aber wo kommt das her? Warum kommen Egoismen? Ja. Also wohin führt der Druck, quasi sich in den sozialen Medien auch, also um Aufmerksamkeit zu kriegen, ich muss mich inszenieren.
Ja.
Ich meine, der Reckwitz spricht von der kuratierten Biografie. Ich muss meine Biografie und mein Tun dermaßen nach außen stellen, um eine Aufmerksamkeit zu kriegen, dass ich ja sukzessive quasi immer mehr den Blick auf mich wende. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, wo führt das hin und wie kriegt man das hin?
Vielleicht fehlt da tatsächlich dass wir wirklich erfahren in der heutigen Zeit. Eine Kunst, die wir, glaube ich, in den sozialen Medien oder wieder hinfinden müssen sollten.
Ja, das ist, ich meine, die Diskussion ist ja auch sehr frei. Also wenn es ist schnell, also der schnelle Post ist draußen, die schnelle Attacke. Und das ist eine kulturelle Frage. Also ich neige nicht dazu irgendwie, ich bin, glaube ich, gar nicht kulturpessimistisch. Ich denke immer, wenn man einmal erkannt hat, wo das Problem ist, dann kann man es auch lösen.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt jetzt viele, die davon betroffen sind, die auch das Problem sehen und eigentlich ein anderes Bedürfnis haben. Also gerade auch bei den Jüngeren.
Mhm.
Das ist, aber das sind Themen, da entsteht jetzt gerade ein neues Themenspektrum, das ganz breit ist, was jetzt mit dem Frühling nicht mehr so viel zu tun hat, aber was unsere Arbeit eben auch bringt.
Ja.
Das ist das,
genau,
was ich am Anfang meinte. Das sind die Weltbeobachtungen,
1 und 1 ist 11.
Die in die Arbeit einfließt. Genau, 1 plus 1 ist 11.
Bevor ich, auch wenn die Überleitung fantastisch wäre mit Bedürfnissen und Wünschen, würde ich gerne noch fragen, wie siehst du dich selbst? Du hast vorhin gesagt, dass Igor künstlerischer, co-künstlerischer Leiter ist und du als Intendant natürlich auch für die handfesten Sachen und Marketing und Finanzen. Künstlerischer oder kreativer Anteil oder Dienstleister, Unternehmer, wo siehst du dich?
Es ist beides. Also das ist zwar ein bisschen komisch, das zu formulieren, aber ich denke schon, dass wir ein Dienstleistungsbetrieb sind auf der einen Seite. Wir sind aber genauso auch eine Forschungseinrichtung.
Mhm.
Jetzt mal ein bisschen übertrieben.
Mhm.
Und das Schöne ist, dass es kommt ja aus einer Keimzelle. Das heißt, das, was alles prägt, ist der künstlerische Impuls, ist die Idee, ist die Kreativität. Die Kreativität steht am Anfang. Das ist das Zentrum, das ist der Kern von allem. Wenn keine gute Idee da ist, dann macht das alles keinen Sinn. Ja. Und alles andere, also Finanzen, Management und so weiter, ist eine dienende Funktion.
Mhm. Der Nährboden
und die
quasi.
Idee, der Nährboden und auch also ein Instrument, um die Idee zu den Menschen zu bringen. Mhm. Und insofern sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die Kreativität, die im Zentrum steht. Und das, was ich immer formuliere bei uns, ist, wir sind ein Unternehmen mit dem Ziel, den Menschen auch im Zentrum zu sehen.
Ja.
Das ist ja, man braucht ja immer diese Bilder auch. Und das erleichtert es aber sowohl bei der Programmerstellung, weil da kann ich auch sagen, es geht jetzt um die Kunst. Das heißt, ja, um das Werk als solches.
Ja.
Das heißt, das Werk steht im Zentrum, es soll etwas Neues entstehen. Das ist aber nicht unser Job. Wir können das ermöglichen, dass etwas steht. Und der Komponist, die Komponistin oder diejenigen, die ein Programm entwickeln, die dürfen erstmal nur an die Kunst denken.
Mhm.
Aber unser Job ist es, grundsätzlich das Gegenüber, das wir erreichen wollen, im Blick zu haben. Das heißt, wir wollen eine Idee, einen Impuls, eine Horizonterweiterung rüberbringen.
Ja.
Und insofern ist eigentlich immer alles auf diesen Kreativitätsimpuls, mhm, zurückzuführen. Mhm. Und ich muss gestehen, da sehe ich mich auch am ehesten.
Dein Herz liegt da.
Also das ist, alles andere muss sein und ich halte das auch für notwendig.
Ja.
Und das war in den Anfangsjahren verdammt wichtig, gerade bei Sponsoren, die dann sagten, sie sind Volkswirt. Das heißt, das Geld ist bei Ihnen einigermaßen gut aufgehoben.
Ja.
War echt, weil ich habe am Anfang, ich habe das dann irgendwann gestrichen, aber in den ersten Jahren habe ich auf der Visitenkarte Diplom-Volkswirt stehen gehabt. Und es hat immer, wenn noch gar nichts da liegt. Also ich meine, ich hatte ja nichts. Ich bin da hingekommen und ich hatte nichts anzubieten, sondern ich hatte nur die Idee.
Ja.
Und das war ein paar Mal, Sie sind Volkswirt. Mhm. Okay.
Gut. Mhm.
Also soll heißen, kein spinnender Künstler, was ein bisschen gemein ist.
Ich kann es nachvollziehen. Eben, es ist nicht von der Hand in den Mund.
Genau.
Was wünschst du dir für deine Arbeit, für das Wirken, für die Zukunft?
Das sind die Fragen. Und das ist genau die Frage, vor der ich immer am meisten Angst habe.
Du musst sie auch nicht beantworten.
Wenn die kommt, nein, das ist, weil die ist breit angelegt. Das ist, weil es geht ja immer, wenn man es ernsthaft beantwortet, ich könnte jetzt sagen, irgendwas fürs Unternehmen, fürs Festival. Was ich mir am meisten wünsche, ist für die Arbeit, dass wir das, was wir angelegt haben in diesen letzten Jahren, nämlich Gemeinschaft stiften und Kreativität und Inspiration ermöglichen, dass das noch stärker anfängt zu tragen. Also dass, wenn es uns gelingt, in Zukunft diese Stadt, und das, wir richten uns ja sehr stark auf die Stadt, so zu prägen, dass die Menschen, weil sie durch das, was wir anbieten, sensibilisiert werden, mitteilsamer, empathischer, empfindsamer, offener werden, wenn wir dadurch Stadtgesellschaft mit prägen, auf Dauer, dann ist es gut. Und das wäre etwas, was ich mir sehr wünsche. Zum Teil ist das eingetreten, aber ich werde nicht müde zu sagen, wir sind gerade am Anfang.
Mhm.
Also wie gesagt, das Kind ist jetzt 27, hat angefangen zu arbeiten und hat noch eine lange Berufskarriere hinter sich, die ich dann nur noch als älter werdender Vater und Großvater eventuell begleiten kann. Aber da ist noch viel Zeit. Und ich finde das großartig, wenn Heidelberg so Kulturstadt wird, dass man das auch bei den Menschen und in der Stadt, in der Atmosphäre, in den Gebäuden, in der Gestaltung der Stadt, im Miteinander spürt. Das wäre ein großer Wunsch. Mal schauen.
Sehr schön, ja. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich hätte es wirklich jetzt noch Stunden führen können. Und vor allen Dingen wünsche ich dir noch eine wunderbare Restzeit des Festivals. Es wird bestimmt noch spannend und aufregend und mit viel Inspiration für die folgenden Jahre.
Ja, ich danke dir. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich gehe mit, das ist ganz gut, ich gehe mit Erkenntnissen über den eigenen Job raus. Das ist ja nicht so schlecht, oder?
Das freut mich sehr. Wunderbar.
Super, danke.
Danke auch.